Um Punkt 8 löschte Madame Pince alle Lampen und scheuchte Harry aus der Bibliothek. Er nahm so viele Bücher mit, wie er tragen konnte, und schwankte mit seiner Last zurück in den Gemeinschaftsraum der Gryffindors, wo er sich einen Tisch beiseite zog und seine Suche fortsetzte. In magische Mätzchen für Tumbe Zauberer war nichts. Und auch nicht im Führer durch die mittelalterliche Hexenkunst. Nicht ein Wort über Unterwasserausflüge in eine Anthologie der Zauberei des 18. Jahrhunderts oder in grausige Wesen der Tiefe und auch nicht in Kräfte ihres Inneren, von denen sie nie wussten und was sie jetzt damit anfangen. Krummbein krabbelte auf Harrys Schoß und kuschelte sich sonor schnurrend darin ein. Allmählich wurde es um Harry herum leer. Manche wünschten ihm viel Glück für den nächsten Morgen und klangen dabei so fröhlich und zuversichtlich wie Hagrid. Offenbar waren sie alle überzeugt, er würde wie schon bei der ersten Aufgabe erneut einen verblüffenden Auftritt hinlegen. Harry konnte ihnen nicht antworten. Er hatte das Gefühl, ein Golfball stecke ihm in der Kehle, und so nickte er nur. Er hatte alle mitgebrachten Bücher durchstöbert, und Ron und Hermine waren noch immer nicht zurück. »Es ist aus«, sagte er sich. »Du schaffst es nicht. Du musst eben morgen früh runter zum See und es den Richtern ganz klar sagen.« Er sah sie schon gestehen, dass er die Aufgabe nicht lösen konnte. Stellte sich Bergmans rundäugige Überraschung vor, Karkaroffs zufriedenes, gelbzähniges Lächeln. Er hörte beinahe schon, wie Fleur Delacour sagte, »Ich habe es gewusst, er ist doch nur eine kleine Junge.« Er sah Malfoy mit seinem Potter-Stinkanstecker vor dem Publikum herumtänzeln, sah Hagrids enttäuschtes, ungläubiges Gesicht. Harry stand urplötzlich auf, und da er ganz vergessen hatte, dass Krummbein auf seinem Schoß lag, landete der Kater auf dem Boden. Er fauchte zornig, versetzte Harry einen angewiderten Blick und stolzierte mit hoch aufgerichtetem Flaschenbürstenschwanz davon. Doch Harry stürmte bereits die Wendeltreppe zum Schlafsaal hoch. Er wollte sich den Tarnumhang schnappen und in die Bibliothek zurückkehren, und dort würde er die ganze Nacht bleiben, wenn es sein musste. »Lumos«, flüsterte Harry 15 Minuten später, als er die Tür zur Bibliothek öffnete. Mit leuchtender Zauberstabspitze schlich er an den Regalen entlang und zog Bücher heraus. Noch mehr Bücher über Hexerei und Zauberei, Bücher über Wassermenschen und Wassermonster, Bücher über berühmte Hexen und Zauberer, über magische Erfindungen, Bücher über einfach alles, in denen vielleicht auch nur beiläufig erwähnt war, wie man unter Wasser überleben konnte. Er trug den Stapel hinüber zu einem Tisch und machte sich an die Arbeit. Im schmalen Lichtstrahl seines Zauberstabs blätterte er Seite um Seite um. Hin und wieder sah er auf die Uhr. 1 Uhr. 2 Uhr. Um sich anzuspornen, blieb ihm nur, sich selbst einzureden. Im nächsten Buch. Im nächsten. Im nächsten. Die Nixe auf dem Gemälde im Badezimmer der Vertrauensschüler lachte und lachte. Harry trieb wie ein Korken auf dem schaumigen Wasser um ihren Fels, während sie den Feuerblitz über seinem Kopf ausgestreckt hielt.
»Komm und hol ihn dir! Los, spring schon!«
Ich kann nicht«, keuchte Harry, schnappte nach dem Feuerblitz und strampelte verzweifelt, um nicht unterzugehen.
»Gib ihn her!«
Doch sie stieß ihm nur die Besenspitze schmerzhaft in die Seite und lachte ihn aus.
»Ah, das tut weh! Lass das sein! Au! Harry Potter muss aufwachen, Sir!«
Hör auf, mich zu stupsen.
Dobby muss Harry Potter stupsen, Sir. Er muss aufwachen.